Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Musikzeitschriften haben es nicht leicht in der digitalen Zeit. Letztes Jahr erst mussten Specs und Intro aufgeben. Umso schöner, wenn es auch mal was zu feiern gibt. Nämlich jetzt 50 Jahre Musikexpress. Im Juli 1969 erschien die erste Nummer, damals in Köln erstellt. Später zog die Redaktion nach München und dann nach Berlin. In Spitzenzeiten wurden von einer Ausgabe schon mal 180.000 Hefte verkauft. Heute sind es eher nur so 30.000. Aber es gibt ihn noch, den Musikexpress. Drum haben wir Redakteur Albert Koch zum Corso-Gespräch getroffen und erstmal gefragt, wie er als Leser und Musikfan das Blatt einst entdeckt hat.
Das muss Ende der 70er Jahre gewesen sein. Ich schätze mal so 76, 77, da habe ich angefangen, Musikzeitschriften zu lesen, nachdem ich aus der Bravo-Phase raus war. Da gab es ja die verschiedensten Musikzeitschriften. Pop, Musikexpress, Musikjoker, zweiwöchentlich. Und da werde ich den Musikexpress selektiv gekauft haben, wenn mir die Titelgeschichte gefallen hat.
Was war das dann damals zum Beispiel?
Frank Zappa oder sowas, ja. Oder Pink Floyd.
Aber da gab es ihn schon lange. Hervorgegangen ist der Musikexpress ja, das wissen die wenigsten, aus einer holländischen Zeitschrift.
Ja, das war im Januar 1956. Da hat ein holländischer Konzertveranstalter namens Paul Ackett, der war eine ziemlich große Nummer in Holland, der hat später auch das North Sea Jazz Festival begründet in den 70ern. Und der kam dann auf die Idee, so ein Werbeheftchen rauszugeben, in dem natürlich die Acts beworben wurden, die er veranstaltet hat. Und daraus ist dann im Laufe der Jahre der Musikexpress geworden, der dann auch im Umfang immer größer geworden ist und dann ab, ich glaube, April 69 mit einem deutschen Beilagenblatt versehen wurde. Das heißt, die Texte, die Anzeigen, alles war auf Holländisch und so die wichtigsten Geschichten wurden auf Deutsch übersetzt für den deutschen Markt, der natürlich viel größer war als der holländische damals.
Und ab Juli gab es dann ganz auf Deutsch, 69. Ja. Ja. Als Sie Redakteur beim ME wurden, Anfang, Mitte der 90er, da ging es der Musikindustrie noch blendend. Da wurde man als Journalist auch gern mal umstandslos nach London oder nach L.A. geflogen für ein Interview. Auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt war Platz zum Beispiel für den Rolling Stone, den deutschen, der damals auch gerade erschien. Inwiefern war das Arbeiten da ganz anders als heute?
Ich muss gleich eine Einschränkung machen.
Ja.
Als ich da hingekommen bin, auch da gab es schon Stimmen von Kollegen, die länger dabei waren als ich, die gemeint haben, ah, früher war es besser, da haben wir so viele Geschenke bekommen und sind auf Reisen eingeladen worden und so. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt steigst du in diese Branche ein und die goldenen Zeiten sind vorbei. Aber tatsächlich stimmt es so, man ist für ein Interview nach London geflogen worden oder nach Paris, ohne dass dann nach dem Umfang der Geschichte gefragt wurde. Also man war einen Tag unterwegs, ökologisch natürlich auch sehr verantwortungsvoll, fliegt nach Paris, macht ein halbstündiges Interview und dann kommt ein Einseiter im Heft. Also das war damals schon so, dass da noch Geld vorhanden war.
Wenn Sie sagen, die großen Zeiten schienen damals schon vorbei, es gab ja auch 83, glaube ich, die Fusion vom Musikexpress mit der Zeitschrift Sounds. Deswegen hieß das Magazin dann viele Jahre ME Sounds. Heißt das, es war schon damals nicht ganz leicht, als Magazin zu bestehen?
Diese Fusion, die habe ich damals schon als Leser nicht gut gefunden, weil das so ein Alibi-Ding war. Der Verleger hat damals einfach den Titel gekauft, weil Sounds pleite gegangen ist. Und die Sounds-Inhalte oder die Art und Weise, wie in Sounds über Musik berichtet wurde, wurde dann nicht auf Musikexpress übertragen. Aber das stimmt schon. Also Sounds war damals ein Nischenblatt, hat wahrscheinlich 20.000 Exemplare verkauft, wovon heute ein Nischenblatt träumen würde. Und es war dann doch offensichtlich zu wenig.
Was waren denkwürdige Highlights oder Meilensteine in diesen 50 Jahren? Was fällt Ihnen zuerst ein?
Für mich persönlich oder für?
Sowohl als auch. Vielleicht fürs Blatt, was es geleistet hat.
Das Image dieses Heftes ist nicht bei allen Leuten gleich gut. Und das hatte Ende der 70er bis Anfang der 80er sehr viel über Underground-Musik, auch über Punk, sehr viel über Punk geschrieben wurde, ist es in den 80ern immer mehr zum Mainstream-Blatt geworden und auch dann im Verlauf der 90er. Und ich glaube, dass Anfang der 2000er das Heft es geschafft hat, zu einem Heft für zeitgenössische Popmusik zu werden. Also diesen Übergang, die alten Helden Westernhagen, Grönemeyer, Tina Turner, die da gefühlt alle zwei Monate auf dem Titel waren, die Zeiten waren dann vorbei. Ich glaube, so Mitte der Nullerjahre war das ein modernes Musikmagazin.
Ich meine, was diese Ausrichtung anbetrifft, da war er ja der Musikexpress nie jetzt so popkulturell analytisch wie die Specs vielleicht, sondern schon näher am Mainstream, aber mit einem gewissen Anspruch, wie Sie sagen. Wo ist denn da die Grenze? Wo ziehen Sie die?
Also wir haben vorhin in einer Konferenz darüber diskutiert, ob wir was über Taylor Swift machen sollen. Und wir haben uns entschlossen, einen Beitrag zu bringen, aber die Herangehensweise ist anders. Ich will es auch noch nicht verraten, weil das Heft auch noch
dauert
ein bisschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass über Helene Fischer berichtet wird, aber nicht auf die Art und Weise, wie Helene Fischer Jubelblättchen das machen. Ich glaube, es sind sowohl, was Genres betrifft, als auch was Themen oder Musiker oder Bands betrifft, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es kommt auf die Herangehensweise an.
Beim vorletzten Album, glaube ich, von Ed Sheeran, da habe ich auf musikexpress.de geguckt, was die Review dazu sagt. Und dann stand da nur so ganz hämisch, der hat auch wieder ein neues Album rausgebracht, sinngemäß, Punkt. Und dann dachte ich, ist das jetzt nicht ein bisschen geschmäcklerisch oder unjournalistisch? Weil der ist ja nicht Helene Fischer.
Ja, das gebe ich zu, das ist unjournalistisch. Aber er ist nicht weit entfernt von Helene Fischer.
Als der Musikexpress und der Rolling Stone auch um die Jahrtausendwende von Springer übernommen wurden, also dahin gewechselt sind zu dem Verlag, wie haben Sie das erlebt?
Ich hatte natürlich anfangs meine Bedenken. Der Verlag polarisiert ja durchaus und hat sich aber nach kurzer Zeit gelegt, weil überhaupt keine Einflussnahme oder sowas erfolgt ist. Wir durften weitermachen, wie wir wollten, und das ist bis heute so.
2010 kam dann der Umzug von München nach Berlin. Wie viele Menschen haben da ihren Lebensmittelpunkt für den Musikexpress verlegt?
Ja, das dürften schon so 20 gewesen sein. Ja.
Das klingt nach einem guten Klima in der Redaktion.
Ich glaube, dass die Leute, die bei uns arbeiten, schon sich sehr, sehr identifizieren mit dem Heft.
Wie ist es mit den Lesern? Wie gut kennen Sie die? Wissen Sie, was die von dem Musikexpress wollen?
Ja und nein. Also es gibt ja immer noch Leute, die Leserbriefe schreiben. Manche in Sütterlin, Handschrift, und da steht dann drin, ich lese das Heft seit der ersten Ausgabe und ich check nicht mehr, über was ihr schreibt oder so. Nee, der Leser ist ein unbekanntes Wesen. Also es gibt natürlich Leserbriefe, die sich zu bestimmten Themenkomplexen oder zu bestimmten Genres äußern. Sagen, hey, ihr bringt zu viel Hip-Hop, obwohl das gar nicht stimmt. Oder ihr bringt zu viel über elektronische Musik, obwohl das auch nicht stimmt. Oder immer, wenn ich mich über U2 oder Pink Floyd, über die späten Pink Floyd geäußert habe, da gab es massenweise Leserbriefe. Wobei man nicht weiß, ob die Leute wirklich das Heft gekauft haben oder ob sie dann in irgendwelchen Foren, Fanforen, darauf aufmerksam gemacht wurden. Aber eigentlich wissen wir nicht, wer die Leser sind. Vielleicht ist es ganz gut so.
Auf dem aktuellen Heft ist Quentin Tarantino auf dem Titel. Also ein Filmemacher, kein Musiker. Muss man sich als Musikmagazin heute thematisch verbreitern?
Wir waren es eigentlich schon immer. Also wir haben immer über so popkulturelle Nebenaspekte berichtet. Über Film, Bücher, Mode und so weiter und so fort. Und Tarantino ist halt ein Sonderfall. Es ist nicht so, dass er ein Regisseur nur ist. Er ist ja in gewisser Weise auch ein Popstar. Und der zelebriert das ja auch. Er weiß auch, wie er wirkt durch die Auswahl seiner Soundtracks und so weiter und so fort. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden.
Es gibt das Magazin natürlich seit langem auch im Netz. Ich sagte vorhin schon, musikexpress.de. Wie wichtig ist dieses Online-Angebot verglichen mit dem gedruckten Heft?
Es sind natürlich zwei verschiedene Produkte. Das ist aber nicht nur bei uns so, das ist ja auch beim Spiegel oder beim Stern so. Es ist natürlich total wichtig, sowas zu haben. Aber das Online-Angebot richtet sich eigentlich an eine andere Zielgruppe. Also man wird online nicht solche, in Anführungszeichen, nerdigen Artikel finden, die man im Heft findet. Und online ist ja auch News getrieben. Es sind zwei unterschiedliche Angebote.
Durch das Internet entstand ja der Presse nicht nur viel Konkurrenz. Es sind der Jugend, die Musik und wahrscheinlich auch deren Hintergründe nicht mehr so wichtig, hat man das Gefühl, wie vor 30 Jahren. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, wer die Band ist, die gerade in der Spotify-Playliste läuft. Entsprechend haben wir auch in dieser Sendung in Corso schon gefragt, ob die Zeit dieses Pop-Auskennertums vielleicht einfach vorbei ist. Was ist Ihre Antwort?
Ich habe da eine ganz spezielle Theorie. In Spitzenzeiten hat der Musikexpress 160, 180 1000 Stück verkauft. Das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da könnte man den Schluss ziehen, dass die Leute damals viel mehr an Musik interessiert waren, weil sie alle dieses Heft gekauft haben. Ich glaube aber, wenn man damals auch nur rudimentär an Musik interessiert war, war man gezwungen, eine Musikzeitschrift zu kaufen, weil man die Informationen nirgends anders herbekommen. Und wenn es nur die Information war, Neil Young bringt nächsten Monat ein neues Album aus, das stand nicht im Stern, das stand nicht im Spiegel, das stand nicht in der Süddeutschen. Und ich glaube, dass diese Informationen jetzt von nicht nur Musikwebsites, sondern von allen Websites geliefert werden und von den Künstlern selber. Das heißt, wenn Rammstein ein neues Album veröffentlichen, dann posten sie auf ihrer Instagram-Seite nur das Datum und jeder weiß Bescheid. Und sie haben auf einen Schlag 2 Millionen Menschen erreicht. Ich glaube nicht, dass das Interesse an, in Anführungszeichen, tiefergehenden Artikeln über Musiker oder über Genres verloren gegangen ist. Ich glaube eher, dass es schon immer so war, dass es schon immer auf einen kleinen Kreis beschränkt war und dass die Leute heute einfach nicht mehr einsehen, eine Musikzeitschrift zu kaufen, wenn sie die Informationen kostenlos im Netz bekommen und halt Informationen, die auch frei verfügbar sind.
Das heißt, dass die Basics jetzt nicht mehr so zur Aufgabe gehören, aber die Tiefe, wie Sie sagen, eben genauso wie früher.
Genau, ja.
Ich meine, man ist als Hörer und Hörerin von der Fülle der Neuheiten und der verfügbaren Musik ja auch teils einfach überfordert. Kommt man denn als Journalist noch mit bei den kurzlebigen Trends und dem ganzen Geschehen im Netz und den Streaming-Plattformen?
Man ist noch nie mitgekommen. Ich bin von Anfang an nicht mitgekommen. Ich habe relativ früh den Plattenteil übernommen und da bin ich zugemüllt worden mit Veröffentlichungen, damals noch auf CDs, heute kriegt man es ja eher digital. Und wenn jemand das alles anhören müsste, das würde er nicht in einem Monat schaffen. Also das heißt, man muss sich selber so Filter machen. Also zum Beispiel
Ed Sheeran nicht hören.
Ja, weil man ja weiß, wie der klingt. Und nee, aber ich sag, wenn ich 200 Alben im Monat bekomme, was eine durchaus realistische Zahl ist, dann selektiere ich vor. Wenn eine Bluesrockband aus Mannheim mir was schickt, dann sehe ich schon am Cover, okay, das muss ich mir nicht anhören, das ist nichts für mich und es ist nichts für meine Leser. Aber irgendwie klappt es dann doch noch, dass man immer die Essenz rauszieht, ohne dass man 250 Alben angehört hat.
Hat sich durch den Wandel im Geschäft und auf dem Markt Ihr Selbstverständnis als Musikjournalist auch verändert?
Bisschen schon. Also wie gesagt, als ich angefangen habe, da hatte ich das Gefühl, dass die Musikjournalisten selber so ein bisschen Stars waren. Und dann komme ich da rein und dann heißt es, oh, die goldenen Zeiten sind vorbei und so. Und ich merke schon, dass wir ein bisschen weniger Stars sind, als wir früher waren. Mir ist es öfters passiert, dass mich Leute bei Konzerten oder auf der Straße sogar angequatscht haben und sagen, hey, bist du nicht Albert Koch vom Musikexpress? Hey, super und so. Und das passiert immer seltener.
Aber sonst von der Aufgabe, die man sich stellt oder von dem, was einem wichtig ist oder von dem, was man machen muss, egal wie wichtig es einem ist?
Eigentlich nicht, weil ich dann trotz allem immer Feedback bekomme. Und das bedeutet mir dann was. Also dass einer schreibt, super Besprechung von, keine Ahnung. Und das bestärkt mich natürlich drin.
Wie werden die nächsten 50 Jahre beginnen? Welche Veränderungen sehen Sie als nächstes kommen für den Musikexpress? Fusion mit dem Rolling Stone?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht allein aus lizenzrechtlichen Gründen nicht. Ich glaube, dass der Musikjournalismus nicht sterben wird. Der Musikjournalismus sucht sich nur andere Erscheinungsformen. Er findet ja heute in jedem Feuilleton, jeder Tageszeitung, jeder Wochenzeitung statt, also auch online. Er findet sehr lobenswerterweise noch sehr im Rundfunk statt. Aber ich glaube, dass über kurz oder lang Musikjournalismus als alleiniges Geschäftsmodell für eine Zeitschrift nicht mehr ausreicht.
Also, was bedeutet das für die Erscheinungsform Musikexpress?
Das werden wir sehen. Nee, aber ich glaube, dass man sich überlegen muss, irgendwie auf anderen Feldern auch noch zusätzlich tätig zu werden.
Was könnte das sein?
Konzertveranstalter, Awardshows, sowas in der Art.